Kontinent, das europäische Magazin mit Peter Weizmann.
Auf SR2 Kulturradio Antenne Saar und im Podcast herzlich willkommen. Große Hotelbauten, die Urlaubsziele vielleicht eher verschandeln als attraktiver machen, beschäftigen uns später in der Sendung, am Beispiel Spaniens und Belgiens. Zunächst besuchen wir aber eine Region, die schon noch als Geheimtipp durchgeht. Transsilvanien oder Siebenbürgen, die zentrale Provinz Rumäniens. Deutsche Siedler aus dem Mittelalter, die sogenannten Siebenbürger Sachsen, haben weite Teile Transsilvaniens mitgeprägt durch ihre Kultur und ihren Baustil. Es gibt auch noch deutsche Ortsnamen wie Hermannstadt, Klausenburg oder Kronstadt. Auf einem neuen Fernwanderweg, der auch durch viele alte deutsche Dörfer führt, kann man sich auch mit der Kultur der Siebenbürger Sachsen vertraut machen. Unser ARD-Reporter Oliver Schosch war in Rumänien, hat die Wanderschuhe geschnürt und sich auf die Spuren der Siebenbürger Sachsen begeben.
Rumänien hat seit knapp 2 Jahren einen neuen Fernwanderweg. Und der ist der neue Geheimtipp der europaweiten Hiking-Szene. Die 1400 Kilometer lange Via Transilvanica führt vom Norden Rumäniens, von der Bukowina an der ukrainischen Grenze bis ganz in den Südwesten, an die Donau, an die serbische Grenze. Errichtet wurde der Wanderweg mit Hilfe von Spendengeldern vom rumänischen Verein Tasuleasa Sozial. Der Cheforganisator der Via Transilvanica, Alin Ucheriu, ist selbst passionierter Fernwanderer. Und er war inspiriert vom Jakobsweg in Nordspanien.
Es gibt keine bessere Möglichkeit, ein Land kennenzulernen, als zu Fuß zu gehen. Rumänien bedeutet eine seltene Natur. Es ist eine unberührte Natur. Es sind noch Wälder im Ursprung da. 800 Jahre ältere kleine Dörfer, Kirchenburgen, diese viele Kulturen von Juden, von Romas, von Deutschen, von Ungarischen, von Ukrainischen. Das ist eine Kulisse, ein Blick in die letzten Jahrtausend in der Geschichte.
Unterwegs wird oft Deutsch gesprochen, denn man trifft auf einige Rumäniendeutsche, auf Nachfahren von deutschen Siedlern, die hier rund 800 Jahre lebten.
Ich bin Ruth Linsing. Ich habe noch hier Geschwister, ich habe Freunde noch. Manche sind auch weg tatsächlich.
Ruth Linsing ist eine Siebenbürger Sächsin aus dem kleinen Dorf Malankraf, zu Deutsch Malmkrog, in der rumänischen Zentralprovinz Siebenbürgen, die auf Rumänisch Transsilvania heißt. Hier leben heute weniger als 20.000 Siebenbürger Sachsen. Vor 100 Jahren gab es noch rund 300.000 Vertreter dieser deutschsprachigen Minderheit. Die meisten sind wieder nach Deutschland ausgesiedelt, einige auch nach Österreich oder in andere westliche Länder. Ruth Linsing war auch Teil dieser Aussiedlungswelle. Sie hat in der Nähe von Stuttgart gelebt, aber nur ein paar Jahre, dann ist sie wieder zurück in ihre Heimat Siebenbürgen.
Meine Eltern sind immer hier geblieben, ja. Es ist halt zu Hause. Du kanntest jeden Mensch, also jeden Nachbarn auf der Straße oder im Garten oder auf dem Feld. Egal, dir war alles bekannt, aber in Deutschland, da war dir alles fremd und es waren so viele Leute und ich mag nicht die Stadt, ich bin lieber so ein Landmensch und die Natur halt.
Eines der wichtigsten Zentren der Siebenbürger Sachsen war die 130.000 Einwohnerstadt Sibiu, auf Deutsch Hermannstadt. Hier leben heute nur noch rund 2.000 Siebenbürger Sachsen. Doch Anfang August war die Altstadt von Sibiu dann plötzlich voll, als 20.000 Siebenbürger Sachsen kamen zu einem großen Fest. Deutsche Blaskapellen mitten in Rumänien. Es ist das zweite internationale Sachsentreffen in Sibiu nach 2017. Beim Trachtenumzug machen rund 2500 Junge und Alte mit und marschieren durch die Stadt. Sie tragen kunstvoll bestickte schwarz-weiße Trachten, einige auch schwarze zylinderförmige Samthüte mit bunten Borten, Zierbändern. Auf ihren Schildern sieht man, von wo sie angereist sind, zum Beispiel aus Franken. Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Herzogenaurach steht auf einem Schild. Auf einem anderen steht Nürnberg oder Orte in Baden-Württemberg wie Heidenheim oder Göppingen. Das sind auch die Regionen, in die die meisten Siebenbürger Sachsen aus Rumänien ausgewandert sind. Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Viele Besucher sprechen im siebenbürgisch-sächsischen Dialekt, der am meisten dem luxemburgischen ähnelt. Johanna Arz erzählt, dass sie in Bazna gelebt hat, 70 Kilometer nördlich von Sibiu, bis sie 34 war. Und dann ist sie 1990 nach Deutschland ausgewandert.
Also ich bin eine Bosnerin und auch geliebt. Hunde und Familie. Und 1990 sind wir kennen schon gefahren, weil alle unten.
Heute lebt Johanna Arz in Bayern, in Landshut. Sie erzählt, dass sie nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und der Ceausescu-Diktatur aus Rumänien weggezogen ist. Im Zuge der großen Auswanderungswelle.
Weil das ein Sog war, da konnte niemand hier bleiben. Das Sachsentum, das war hier zu Ende und das hat sich weiter verpflanzt nach Deutschland.
Doch warum gab es überhaupt so viele deutsche Siedler in Rumänien? Das kann der Historiker Razvan Pop von der Universität Sibiu erklären. Er hat sich auf das Mittelalter spezialisiert. Und die Geschichte der deutschen Siedler begann im 12. Jahrhundert.
In Transsilvanien lebten damals die Rumänen. Sie waren sehr gute Viehhirten. Und Fleisch war im Mittelalter sehr wichtig. Und sie konnten auch ihr Land verteidigen. Aber sie hatten keine Ahnung vom Bergbau. Und du brauchtest damals Leute, die die Technik weiterentwickeln können.
Im Süden Siebenbürgens regierte der ungarische König Geza II. Er rief deutsche Siedler auf, in diese fruchtbare, aber wenig besiedelte Region zu kommen, um sie zu entwickeln und gegen Feinde zu schützen. Die ersten Siedler kamen aus den Bistümern rund um Köln und Trier, aus Flandern und Luxemburg. Und die ungarischen Herrscher gaben ihnen den lateinischen Namen Saxones. Der Name Siebenbürger Sachsen hat also nichts mit dem heutigen Bundesland Sachsen zu tun.
Wenn man Sibiu anschaut, Sibiu hat den deutschen Namen Hermannstadt. Und rundherum gibt es viele Dörfer mit Namen von Deutschen. Das sind alles Namen von Personen. Es gibt Michelsberg, Hammersdorf oder Neppendorf.
Auch größere Städte in Transsilvanien haben deutsche Namen. Brasov heißt auch Kronstadt, Cluj-Napoca Klausenburg und Sigisoara Schäßburg. Die Siebenbürger Sachsen haben die Architektur der Städte und Dörfer über Jahrhunderte geprägt, sagt der rumänische Historiker Razvan Pop.
Die Städte in Transsilvanien sind überwiegend deutsch. Die rumänische Community war von den Siebenbürger Sachsen stark beeinflusst. Wie sie Häuser bauten, wie sie Straßen anlegten. Die Sachsen hatten Gilden und Händler. Und ganz typisch für eine deutsche Stadt in Transsilvanien war die Stadtfestung. Und sehr wichtig, die Kirche mitten in der Stadt.
Die sogenannten Kirchenburgen sind auch heute noch ein Wahrzeichen der Gegend. Es gibt sie auch in vielen Dörfern. Sie wurden errichtet, um sich bei Angriffen türkischer Heere schnell verschanzen zu können. Die Siebenbürger Sachsen lebten bis ins 20. Jahrhundert mit den Rumänen, Ungarn und Roma zusammen, auch wenn sie alle weitgehend unter sich blieben und selten in die anderen Bevölkerungsgruppen hineinheirateten. Mit dem Zweiten Weltkrieg kam dann der große Umbruch. Als Rumänien zuerst mit Hitler-Deutschland verbündet war und dann kurz vor Kriegsende auf die Seite der Sowjetunion wechselte.
Die Siebenbürger Sachsen kämpften am Anfang in der rumänischen Armee. Dann wurden sie in die deutsche Armee einberufen und wurden Teil der Waffen-SS. Einige wurden Wächter in Konzentrationslagern. Andere kämpften für Hitler an verschiedenen Fronten in Europa. Die Politik des Nazi-Regimes war es, alle Deutschen zu vereinen und zu ihrem Heimatland zurückzuführen.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte der sowjetische Diktator Josef Stalin das Sagen. Und die Rumäniendeutschen waren plötzlich Feinde, Nazi-Schergen. Im Januar 1945 wurden alle Männer zwischen 17 und 45 Jahren verhaftet und auch alle jungen, arbeitsfähigen Frauen, die keine Säuglinge hatten. 30.000 Siebenbürger Sachsen wurden in Arbeitslager verschleppt, in die Kohlebecken der Region Donetsk oder in den Ural. Dabei starben viele durch Kälte, Hunger oder Krankheiten. Außerdem wurden die Rumäniendeutschen enteignet und zum Teil auch in Rumänien inhaftiert. 1965 kam dann der kommunistische Diktator Nicolae Ceausescu in Rumänien an die Macht. Wie sein Vorgänger ließ er die in Rumänien verhafteten Deutschen freikaufen.
Er begann, die in Rumänien verhafteten Siebenbürger Sachsen freizulassen. Und er bot der deutschen Regierung an, die Leute nach Deutschland freizukaufen. Es waren geheime Abmachungen. Wir wissen zum Beispiel nicht, wo das ganze Geld hingekommen ist. Es heißt, dass Deutschland etwa 4.000 D-Mark für einen erwachsenen männlichen Siebenbürger Sachsen gezahlt hat und etwa 2.000 D-Mark für ein Kind. 4.000
Deutschmarks für Male und rund 2.000 Deutschmarks für Child.
Zwischen 1967 und 1986 wurden über 200.000 Menschen aus Rumänien freigekauft. Neben Siebenbürger Sachsen auch andere Rumäniendeutsche wie die Banater Schwaben. Neben den Freikäufen gab es nach dem Ende des Kommunismus 1990 noch eine große Welle von Auswanderungen ohne Lösegeld. Zum Trachtenumzug nach Sibiu sind auch einige freigekaufte Siebenbürger Sachsen gekommen. Wie Doris Martini, die aus der Nähe von Brasov kommt und heute im fränkischen Herzogenaurach lebt.
84 sind wir ausgewandert. 84, also vor 40 Jahren, da war ich, glaube 16. Ich komme aus dem Burzenland, Wolkendorf, Burzenland, neben Kronstadt. Meine Eltern, die wollten immer, dass wir eine gute Zukunft haben, was nicht zum Essen gab. Es gab nicht viel Brot und man hat immer so Kartell gehabt, dass man nur ein Kilo Zucker kriegt, ein halbes Kilo Brot. Und meine Eltern wollten weg und ich bin mit meinen Eltern ausgewandert und wir wurden auch freigekauft, ja. Aber ich habe die Heimat nie vergessen, also ich fühle mich hier immer wohl. Das ist mir wichtig, das ist meine Heimat und in Deutschland, da lebe ich. Aber die Wurzeln vergisst man nie.
In der Fußgängerzone in der Altstadt stehen auch viele Rumänen und winken den Siebenbürger Sachsen in ihren Trachten zu. Ein paar Rumänen haben Tränen in den Augen. Auch unsere rumänische ARD-Mitarbeiterin Anka Titorov, die selbst in Sibiu aufgewachsen ist. Sie erzählt, dass sie in den 1970er und 80er Jahren mit den Siebenbürger Sachsen ihre Kindheit und Jugend verbracht hat und jetzt sehr gerührt ist.
Weil es mich an meine Kindheit erinnert, als so noch so viele Siebenbürger Sachsen hier waren. Und weil ich nostalgisch bin nach jenen Zeiten. Ja, ich war in der deutschen Schule. Und auf meiner Straße waren die meisten unserer Nachbarn Siebenbürger Sachsen. In der Klasse, ja, fast alle.
Auch Dan Greavo hat Tränen in den Augen. Er ist Journalist bei der lokalen Tageszeitung Mesagerul de Sibiu.
Ich habe in meiner Jugend viele Siebenbürger Sachsen gekannt. Sie waren für uns immer gute Nachbarn. Sie waren rücksichtsvoll, diszipliniert und fleißig. Wir haben sie für ihre Art bewundert. Und jetzt freuen wir uns, sie wieder in der Stadt zu sehen. Wir haben sie vermisst.
Die Bewunderung für die Deutschstämmigen geht sogar so weit, dass in Sibiu seit über 20 Jahren Siebenbürger Sachsen die Bürgermeister stellen, obwohl sie nur noch etwa 1,5% der Bevölkerung ausmachen. Die aktuelle Bürgermeisterin von Sibiu ist Astrid Fodor von der kleinen Partei Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien.
Das Ansehen der deutschen Minderheit in der Bevölkerung ist ein gutes Ansehen. Sie betrachten die deutsche Bevölkerung als ernsthaft, als unkorrupt. Alle diese positiven Attribute schreiben sie den Deutschen zu. Nach 2000 war ja die Stadt am Ende. Arbeitslosigkeit war riesig, das können Sie sich nicht vorstellen, wie die Stadt ausgesehen hat. Eine verstaubte Stadt, die Mülltonnen waren alle überfüllt.
Im Jahr 2000 wurde ein sehr bekannter Siebenbürger Sachse Bürgermeister von Sibiu, Klaus Johannes. Er ist heute der Präsident Rumäniens. Allerdings hat er da einiges an Popularität eingebüßt. Als Bürgermeister von Sibiu galt er noch als der deutsche Macher. In seiner Zeit wurde die Altstadt saniert und die gesamte Infrastruktur. Doch jetzt, am Ende seiner Präsidentschaft, sind viele Rumänen enttäuscht von Johannes. Sie werfen ihm vor, immer wieder mit zweifelhaften Figuren aus Politik und Wirtschaft kooperiert zu haben. Und Johannes sei maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Reformkoalition seiner liberal-konservativen Regierungspartei PNL mit der Partei Rettet Rumänien gescheitert ist. Jetzt gibt es in Rumänien eine große Koalition mit der alten Regierungspartei der postkommunistischen PSD. Sie gilt als ziemlich korrupt.
Siehst du auf dem Baum das T? Das ist das Zeichen von der Via Transilvanica, das du auf den ganzen 1400 Kilometern überall sehen wirst, auf Bäumen, auf Steinen.
Also hier ist so ein roter Punkt und ein orangenes T auf den Baum gemalt.
Auch Anka, unsere rumänische ARD-Mitarbeiterin, ist zum ersten Mal auf dem neuen Fernwanderweg Via Transilvanica. Er verläuft 40 Kilometer nördlich von Sibiu. Der Abschnitt hier heißt Terra Saxonum, Land der Sachsen. Er führt durch viele alte Dörfer der Siebenbürger Sachsen. Einer der beeindruckendsten Orte ist Biertan, auf Deutsch Bierthelm, mit gut 2000 Einwohnern. Hier gibt es eine sehr schöne spätgotische Kirchenburg aus dem 16. Jahrhundert, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Sie thront auf einem kleinen Hügel mitten im Dorf. Die Kirche hat ein ziemlich hohes, spitzes Dach. Rundherum sind 8 spitze Türme und 3 Wehrmauern. Ein Turm der Kirchenburg ist besonders interessant, denn in ihm gab es fast 300 Jahre lang ein spezielles Gefängnis für Ehepaare, die sich zerstritten hatten. Die Siebenbürger Sachsen von Birthelm wollten nicht zulassen, dass sich Ehepaare scheiden lassen. Denn das wäre damals einer wirtschaftlichen Katastrophe gleichgekommen, erzählt die Kirchenburgführerin Mathilda Cantona, selbst eine Siebenbürger Sächsin.
Damals waren viele Kinder, es ist nicht wie heutzutage. Und damals, sie mussten auf alles sorgen. Der Mann hat mehr gearbeitet, auch die Frau zu Hause. Aber der Mann hat ja alles gebracht, das war ja ganz anders wie heute.
Die zerstrittenen Ehepaare wurden in den Turm gesperrt und mussten hier, bis sie sich wieder versöhnten, auf engstem Raum zusammenleben.
In dieser Ehegefängnis, sie waren da eingesperrt, eine Woche oder zwei. In diese Zimmer war eingerichtet mit ein schmales Bett, ein Tisch, ein Teller, ein Löffel, ein Gabel, Wasser und Brot. Ja, sie mussten alles teilen, dann haben sich versöhnt. Und man sagte, in diese fast 300 Jahre, es war ein einziges Scheidung.
In Birtan laufen wir einen Hügel hoch zum Wanderweg. Dann geht es durch einen Wald noch weiter nach oben.
Ich lese mal, was hier im Reiseführer steht. Route ein wenig schwierig aufgrund des Höhenunterschieds. Na, das klingt ja super. Höhenunterschied plus 558 Meter. An heißen Tagen wird empfohlen, Wasser aus den Dörfern mitzunehmen, da es auf dieser Strecke keine Quellen gibt und die Route lange durch den Wald führt.
Wir kommen auf eine Lichtung, von der aus wir einen wunderschönen Blick hinunter auf Birtan haben. Auf die vielen langgezogenen sächsischen Bauernhäuser und auf die Kirchenburg. Dann kommt eine herrliche Hügellandschaft aus saftigen grünen Wiesen. Es fällt auf, dass die Wiesen an vielen Stellen terrassenförmig abfallen. Was es damit auf sich hat, das haben wir im Rathaus von Birtan erfahren. Von Stelian Bodochos, dem Tourismusberater des Bürgermeisters und Betreuer des hiesigen Abschnitts der Via Transilvanica.
Es ist eigentlich keine schöne, sondern eine traurige Geschichte. Denn es gab hier mal 150 Hektar an Weinbergen. Die Siebenbürger Sachsen haben Wein angebaut. Als sie weggingen, ist diese Tradition nahezu ausgestorben. Jetzt sind nur noch die künstlich angelegten Terrassen auf den Hügeln übrig. Die Pfade hier sind viel zu schmal für den modernen Weinanbau. Bei den Siebenbürger Sachsen hatte damals jede Familie nur einen kleinen Weinberg von 2 Hektar. Und sie haben per Hand geerntet und sind hier auf Pferden entlang geritten.
Nach knapp 3 Stunden Wanderung kommen wir im 700-Einwohner-Ort Rikisch an, zu Deutsch Reichersdorf. Dort gibt es die Casa Noa, eine Unterkunft in einem traditionellen siebenbürgisch-sächsischen Gehöft mit langgezogenen Bauernhäusern und einer Scheune. Der Hof ist komplett eingemauert, sodass man ihn von der Straße aus nicht einsehen kann. Das kommt noch aus der Zeit der Türkenbelagerungen, sagt der Besitzer Paul Hemmert. Er erklärt uns die einzelnen Gebäude seines Hofs.
Vorne ist ein großes, nicht einsehbares Tor. Immer links oder rechts daneben ist die Sommerküche. Die kam halt mit Stiefeln rein, schnell raus, essen und sind wieder aufs Feld mit Ochsenkarren und so weiter. Und im Haupthaus ist immer das große Zimmer, das repräsentative Zimmer, das hat in diesem Fall hier 50 Quadratmeter. Vorne zur Straße, ja, sie wollten ja auch ein bisschen jemand sein. Daneben diesem Zimmer ist immer gleich die Winterküche mit dem Kommunikationskanal zum Nachbarn. Ein Fenster mit Stahl, jedes Haus hat das, ist immer der Kommunikationskanal zum Nachbarn.
Paul Hemmert ist ein Siebenbürger Sachse mit zum Teil rumänischen Vorfahren. Er ist hier in der Gegend aufgewachsen und dann als Jugendlicher mit seinen Eltern nach Deutschland freigekauft worden. Doch es zog ihn aus seiner neuen Heimatstadt Heilbronn wieder zurück nach Siebenbürgen, in die Natur. Und so kaufte er das Gehöft in Rikisch. Und mittlerweile hat er vielen anderen Leuten geholfen, leere Häuser in Rikisch zu finden und zu kaufen. Jetzt gibt es hier im Dorf eine ziemlich internationale Community von etwa 109 Bewohnern aus rund 10 Ländern. In Rumänien sind die Siebenbürger Sachsen und die internationalen Zugezogenen hoch angesehen. Eine andere Bevölkerungsgruppe ist es jedoch nicht, die Roma. Laut Schätzungen gibt es in Rumänien rund 2 Millionen Roma, das entspricht etwa 10% der Gesamtbevölkerung. In Siebenbürgen gibt es Roma in fast jedem Dorf. Manche wohnen mitten im Ort, zum Teil in den alten Häusern der Siebenbürger Sachsen. Andere leben in ziemlich bescheidenen Verhältnissen am Ortsrand. Im 1000-Einwohner-Ort Mallernkraf, zu Deutsch Malmkrog, gibt es eine Roma-Siedlung am Dorfrand. Ruth Linzing, eine Siebenbürger Sächsin aus Mallernkraf, erzählt, dass in ihrem Dorf die Rumänen und die Sachsen eine Gemeinschaft bilden und die Roma sind weitgehend außen vor. Sie ist allerdings der Ansicht, dass es auch an den Roma selbst liegt.
Es ist schon ein Nebeneinander, weil die Roma, das ist ein Volk für sich, die sind halt anders.
Früher gab es mehr Kontakte. Die Siebenbürger Sachsen haben Roma auf ihren Bauernhöfen angestellt und mit Essen versorgt, wie Knechte und Mägde.
Wenn man irgendwas gebaut hat oder wenn man zum Beispiel auf dem Feld hatte, Mais heimzuholen oder so, ist man hingegangen zu den Romas und hat sie gefragt, ob sie können zur Arbeit kommen, und dann sind sie gekommen. Früher in den Kommunistenzeiten oder so hat man ja immer bei den Sachsen in den Häusern gelebt, also die Romas. Gut, aber es waren auch die Älteren und die waren anders. Aber diese heutigen, die sind ein bisschen wilder und halt unverschämter und halt, ja, ein bisschen aus der Bahn.
Roma haben ein schlechtes Ansehen und sie werden auch oft diskriminiert. Im Nachbardorf Florescht kommt uns ein 12-jähriger Roma-Junge entgegen. Er fährt auf einem Fahrrad und trägt einen Cowboy-Hut. Dann bleibt er vor uns stehen und bittet uns, mit zu seinem Haus zu kommen, denn er möchte uns Pflaumen vom Baum pflücken und verkaufen. Wir willigen ein und laufen mit. Der Junge heißt Amar. Meine rumänische Kollegin Anka spricht mit ihm über das Leben der Roma im Dorf.
Ja, sie Familie da, ja bogata sau săracă.
Așa, așa, așa.
Și nu-ți dau bani de buzunar?
Nu, Argi. Când avem la cine să băgăm lemne.
Seine Familie hat kein Geld, um ihm Taschengeld zu geben. Ich habe ihn gefragt, ob sie arm oder reich sind. Er hat gesagt, so und so.
Anka fragt ihn, ob er als Rom schon mal diskriminiert wurde. Der Junge nickt und zeigt auf eine ältere Dame mit einem Krückstock, die am Straßenrand steht.
Diese Frau, die den Stock in der Hand hat dort, sie ist Rumänin. Und sie mag sie nicht, weil sie Roma sind. Sie hat zu ihm gesagt, sie mag sie nicht, weil sie hässlich sind.
Bună ziua!
Amars Familie wohnt in einer kleinen, ziemlich heruntergekommenen Hütte. Seine Oma und ein weiterer Verwandter erzählen uns, dass vor allem die rumänischen Dorfbewohner ziemlich unfreundlich sind.
Wenn sie zu ihnen gehen, um zu arbeiten, dann ist alles okay. Ansonsten kennen sie sie nicht und sagen, sie sind Zigeuner. Aber er sagt, genauso ist das auch in Deutschland. Hast du das für das in Germania? Sie waren mehrmals, beide mehrmals in Deutschland. Wenn sie nicht nach Deutschland ziehen könnten, wäre es sehr schwierig für sie. In Deutschland werden sie besser bezahlt und dort finden sie Arbeit.
Okay, aber Sie fragen, die Sie möchten.
Genau. Caroline Fernolent versucht, die Gemeinschaft in den Dörfern zu stärken. Sie ist eine in der Gegend sehr bekannte Siebenbürger Sächsin, die für ihr Engagement Preise bekommen hat. Sie ist Vorsitzende der Stiftung Mihai Eminescu Trust, deren Schirmherr eine Zeit lang Prinz Charles war, bevor er britischer König wurde. Caroline Fernolent versucht, mit ihrer Stiftung verfallene traditionelle Häuser wiederherzustellen.
Die sächsischen Häuser waren leer, oft Roma oder andere wohnen drin, die Rumänen und die Ungarn, und die wussten nicht, wie man sie erhalten soll. Deshalb haben wir Handwerker ausgebildet in den Dörfern. Wir haben ihnen die Chance gegeben, Geld zu verdienen, und diese Häuser oder Kirchenburgen, Pfarrhäuser zu renovieren, restaurieren. Wir haben in 24 Jahren 1360 Projekte durchgeführt, 700 Häuser, Sommerschulen für die Kinder. Wir haben in Malmkrog die Roma-Siedlung da, Lesenachmittag, haben motiviert die Kinder oder die Eltern, dass sie zur Schule gehen, ihnen geholfen, dass sie Wasser, fließend Wasser dort haben. Die hatten nur einen Brunnen für 300 Leute.
Caroline Fernolent ist stolz auf ihre Erfolge. Aber es gibt auch viel Gegenwind, vor allem wenn man Roma integrieren will. Sie erzählt von einer schockierenden Aussage eines rumänischen Dorfbewohners.
Ich hatte vor ein paar Jahren einen großen Schock, als wir eine Dorfbesprechung hatten. Und dann habe ich gesagt, was können wir tun, damit wir diese Menschen besser integrieren? Hat er gesagt, erschießen. Wie stehlen nur, ja, wenn man ihnen keine Chance gibt. Und das hat uns noch mehr motiviert, mehr zu arbeiten.
Ja, wir wollten eine Wanderung machen durch Siebenbürgen und ich hatte von diesem Via Transilvanica gehört.
Nach 3 Tagen treffen wir erstmals andere Wanderer auf der Via Transilvanica. 2 Frauen aus Deutschland. Hildegard Menze aus Freiburg im Breisgau erzählt, dass sie insgesamt 8 Tage unterwegs sind und dass sie pro Tag etwa 30 Kilometer laufen. Der Wanderweg gefällt ihnen.
Große Wiesenflächen, sanfte Hügel und es ist sehr abwechslungsreich, mal hoch, mal runter, mal durch den Wald. Wir mussten jetzt 2-mal einen Bach überqueren und da es viel geregnet hatte, war das so ein bisschen abenteuerlich. Dann haben wir Schafherden getroffen, Wasserbüffel, auch Kuhherde haben wir schon durchquert. Also diese Unberührtheit, die finde ich schon sehr beeindruckend und auch diese Kennzeichnung, weil da ja diese Steinwegweiser sind, jeder Kilometer, so eine große Steinstele und die ist jeweils irgendwie unterschiedlich gestaltet und die sind so auffällig, dass man die dann auch findet.
Im Dorf Florescht führt der Wanderweg durch eine Weide mit rund 200 Schafen. Ein Stück weiter gibt es eine Farm mit Kühen, Ziegen, Schweinen und Hühnern mit kleinen Küken. Die Farm und die Weide gehören Florin Koschorean. Er erzählt, dass es viel Arbeit gab, als die Via Transilvanica errichtet wurde. Denn hier am Wegrand gab es eine Menge Plastikmüll, den niemand bei einer Wanderung sehen möchte.
Wir haben uns der Aufgabe gestellt und haben an einem einzigen Tag an dieser Wegstrecke hier 3 LKW-Anhänger voller Müll eingesammelt. Das war fantastisch. Wir waren am Ende 120 Freiwillige und wir haben diesen Abschnitt des Wanderwegs freigeräumt.
Florin Koschorean hat nun ein ganz besonderes Angebot für die Wanderer. Nach Vorbestellung baut er auf der Schafsweide Tische und Bänke auf und kocht auf offenem Feuer ein Hirtenessen. Selbstproduziertes Lammfleisch, Gemüse von den Bauern aus dem Dorf und die Spezialität Balmosch. Es ist Maispolenta mit Schafskäse, gekocht in der Molke des Schafskäses. Wir dürfen ein bisschen probieren. Es schmeckt hervorragend, sehr weich und cremig und aromatisch.
Natürlich ist hier alles sehr einfach. Es ist nicht so wie in einem Restaurant. Deswegen war ich am Anfang sehr vorsichtig. Aber es wurde dann ganz toll. Die Touristen sind begeistert, dass hier neben dem Esstisch die Henne mit den Küken herumläuft und die Ziegen. Und ein Tourist sagte zu mir, der Schafsgeruch von der Weide, wenn der mit dem Geruch des gekochten Essens verschmilzt, diese Aromen, das ist wirklich spektakulär. Am Anfang, als es hier losging mit der Via Transilvanica, war ich sehr skeptisch. Doch jetzt merke ich, dass immer mehr Touristen kommen. Und die bringen Geld, das hier im Dorf bleibt. Ich bekoche die Touristen, ich biete ihnen Betten an. Wir haben hier im Dorf 100 Häuser und insgesamt 35 Gästebetten. Und zuvor waren wir ein armes Dorf. Ich wollte nach Deutschland auswandern, um dort auf Baustellen zu arbeiten. Aber meine Frau sagte, warte doch noch, vielleicht kommt ja Deutschland zu dir. Und jetzt kommen tatsächlich die Touristen und viele aus Österreich und Deutschland.
Natürlich ist es noch längst nicht so wie auf dem Jakobsweg. Durch Nordspanien wandern bis zu 500.000 Pilger pro Jahr. Auf der Via Transilvanica waren es im ersten Jahr 2023 etwa 15.000 und in diesem Jahr werden 30.000 erwartet. Es ist noch ein Geheimtipp. Und der Via Transilvanica-Chef Alin Ucherio hat noch viel zu tun, dass der Wanderweg etabliert wird. Im Moment gibt es immer wieder Ärger mit manchen lokalen Förstern. Sie wollen mit dem Holzbau ihr Geschäft machen und sie stört der Wanderweg.
Via Transilvanica geht 60-70% durch einen Schatz. Und zwar das Holz aus rumänischen Wäldern, der sehr wertvoll ist. Wir dürfen durch diese Wälder gehen, aber als wir das gesamte Menschen im Wald geholt haben und so viele Augen haben das gesehen, das erste Maßnahme ist es natürlich zu verhindern, diesen Weg zu existieren. Und dann haben sie kilometerweise benutzt genau dieses Weg, um das Holz rauszuholen. Und das hat natürlich für mehrere Jahre unseren Weg kaputt gemacht.
Aline Ucherio zeigt Fotos von Bäumen, aus denen die Markierung der Via Transilvanica herausgekratzt wurde. Und von riesigen Furchen im Wanderweg. Die Förster sind hier offenbar extra mit ihren schweren Fahrzeugen durchgefahren. Wanderwege sind in Rumänien bislang noch nicht geschützt. Deshalb hat Aline Ucherio mit seinen Mitstreitern selbst ein Gesetz dazu entworfen und dem rumänischen Premierminister vorgestellt. Der Premier zeigte sich interessiert und will das Gesetz bald im Parlament zur Abstimmung einbringen. Und dann, so hofft Aline Ucherio, gibt es auf der Via Transilvanica keine bösen Überraschungen mehr.
Und das wäre dann ein Fall, wo der einsetzende Tourismus erstmal den Naturschutz befördert. Oliver Schosch war für uns auf der Via Transilvanica in Rumänien unterwegs. Hier ist Kontinent, das europäische Magazin auf SR2 Kulturradio und Antenne Saar. Der Titel Grüne Hauptstadt Europas ist eine Auszeichnung, die von der Europäischen Kommission alljährlich an eine Stadt in Europa verliehen wird. Eine Stadt, die aus Sicht der Kommission Vorreiter beim Umweltschutz und deshalb besonders lebenswert ist. Die diesjährige grüne Hauptstadt Europas liegt an der spanischen Mittelmeerküste und heißt Valencia. Sie ist umgeben von Naturparks, aber dazwischen, Richtung Norden, bei Oropesa, liegt eine dicht bebaute Küste. Hotels, Hochhäuser, Apartmentanlagen. Lisa Steck hat sich das für uns angeschaut.
Umweltschützer Enrique Luque fährt mit mir auf der schmalen Straße, die den Naturpark Cabanes Torreblanca vom Baugebiet trennt. Links eine achtstöckige Ferienapartmentanlage, rechts aber auch noch Schilf, Zirpen und Feuchtgebiet.
Vale, construir apartamentos como esos. Mhm. Vale? Y aquí está, y esto ya es parque natural.
Das wird hier auch noch alles zugebaut, hier direkt am Naturpark. Ich fahre mit dir jetzt zur Albufeira de Oropesa. Dann kannst du dir selbst ein Bild davon machen, wie die Bebauung hier alles kaputt macht, ganz egal, ob es geschützte Natur ist. Überall nur Beton, 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 für so viele Menschen wie möglich.
Angefangen hat die ganze Urbanisierung der Gegend in den 90ern mit einem großen Namen, Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones. Ein gigantischer Ferienkomplex bei Oropesa del Mar. Eine riesige Werbewelle hat den Slogan damals ins kulturelle Gedächtnis Spaniens gespült.
Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones, dígame.
Geworben wurde damals mit absoluten Superlativen. Weißer Sand importiert aus der Karibik, 3 Golfplätze und eine künstliche Skipiste in Strandnähe. Doch nach Krisenpleiten und Millionenschulden wurde das ehemalige Urlaubsparadies nach der Pandemie zur Geisterstadt. Seit letztem Jahr gibt es neue Investoren. Vizepräsident Javier García sucht nach einem neuen Image. Wir treffen uns an einer der 3 Poolanlagen.
Que existan espacios como Magic Wall, yo creo que es bueno para el medio ambiente, porque de alguna forma.
Meiner Meinung nach sind Orte wie Magic World gut für die Umwelt. Menschen werden hier an einem Ort versammelt, der restliche Raum bleibt frei für andere Spezies. Damit bleibt die Schönheit der Natur verschont.
Se puedan desarrollar allí y que se pueda mantener también esa belleza, ¿no? De la naturaleza.
Die neue Ferienstadt Magic World Resort umfasst 5 Hotelhochhäuser, 3 Wasserparks, 2 Themen- und einen Freizeitpark und unzählige Restaurants, alles an einem Ort. Luis Miret Pastor ist Experte für Tourismus an der Universität Valencia und teilt eine überraschende Erkenntnis. Das hohe Bauen, gegen das viele Vorurteile haben, sei in Wahrheit eigentlich nachhaltiger als ein Bauen in die Breite, sagt der Experte. Die vielen kleinen Ferienhäuser beanspruchten viel mehr Fläche.
El problema de España es que hemos hecho uno sin renunciar al otro. Benidorm está la playa construida.
Das Problem hier ist, dass in die Höhe gebaut wurde und trotzdem in die Breite. Das ist dann natürlich besonders schlecht für die Umgebung.
El problema es que al final es un modelo también muy depredador con el territorio.
So wie in Marina d'Or. Für den Bau hat man in den 90ern den Fluss Chinchilla versetzt und in einen Betonkanal umgeleitet. Die Umgebung trocknete weiter aus. So auch die Albufeira de Oropesa, heute kaum mehr als ein schmutziges Wasserloch. Umweltschützer Enrique erklärt mir, dass hier heimlich immer mehr Erde aufgeschüttet werde, um Platz für Parkplätze zu schaffen.
Sie ergaunern sich Gelände und trocknen am Ende alles aus. Hier nisten verschiedene Vogelarten, wie kleine Bachstelzen. Siehst du sie?
Es gibt aber auch Fortschritte. Vor vielen Jahren haben Umweltschützer vor Gericht erkämpft, dass der Rest der Albufeira offiziell nicht mehr angetastet werden darf. Ein kleiner Triumph für die Umweltschützer und für eine Handvoll Vögel, Insekten und Fische.
Da ist also noch nicht alles verloren. Lisa Steck hat aus Valencia berichtet. Besser hoch bauen als in die Breite, hat der Experte eben im Beitrag gesagt. Besonders schlecht ist es demnach einleuchtenderweise, wenn hoch und breit gebaut wird. So wie etwa in Belgien am Atlantik. Das Land verfügt nur über 67 Kilometer Küste und dieser Streifen wird intensiv genutzt. Damit möglichst viele den Seeblick genießen können, wurde entlang des Strandes in die Höhe gebaut. Kritiker sprechen schon vom neuen Atlantikwall. Die Touristen kommen aber trotzdem. Und auch unser Reporter Jakob Meyer.
Leichte Dünung, das Wasser flaschengrün und nicht mehr zu kalt. Weit draußen zieht ein schwarz-rotes Containerschiff vorbei. Die belgische Nordseeküste kann herrlich sein, solange man aufs Wasser blickt und sich nicht umdreht.
Ja, es gibt Stellen, wo man noch Dünen sieht, ja. Aber es ist, diese Hochbauten hier, ist die ganze Küste lang. Ja.
Echt schade.
Belgiens kurze Küste ist eine Abfolge mehrstöckiger Häuserblocks, vor denen die Strandpromenade entlangläuft, nur ab und zu unterbrochen von Dünenabschnitten.
Das ist, finde ich, nicht so prickelnd, ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
Man kann gut mit dem Fahrrad fahren, aber wie gesagt, man hat immer die Klötze hier. Ne?
Das nimmt so ein bisschen diesen Schick von diesem ganzen Flair weg, finde ich,
ja,
oder?
Es sah mal anders, genau, aus. Ja, ja. Und da, wo jetzt eine Lücke ist, wird neu gebaut.
Diese Lücken, die muss man eben suchen, sagt ein belgisches Ehepaar, das für einen Kurzurlaub an die Küste gekommen ist.
Ja, das ist was anderes. Wir kommen ja von Bredene.
Wir wohnen hier in Bredene bei Ostende und da gibt es auch Dünen und Appartements. Also da kann man wählen. Das finde ich ganz schön.
Ja, das finde ich wohl, find ich wohl leuk. Ja. Okay.
Ja, wenn ich mehr kocht.
Und andere kommen immer wieder her und stören sich nicht am vielen Beton.
Omdat het dichtbij is voor ons.
Wir haben hier ein Ferienhaus und wir finden es schön hier, sonst würden wir ja nicht herkommen. Die hohen Häuser sind wir gewohnt. Ich weiß nicht, was mich daran stören sollte. Belgiens Küstenorte haben sich unterschiedlich entwickelt. Die Hafenstadt Ostende, Anfang des vergangenen Jahrhunderts mondänes Seebad, im Zweiten Weltkrieg stark zerstört, hat beim Wiederaufbau deutlich an Glanz eingebüßt. Der Hahn, besonders bei Deutschen beliebt, hat sich seinen dörflichen Charakter weitgehend erhalten. Knokke heißt, an der Grenze zu den Niederlanden grenzt sich vom Massentourismus anderer Küstenorte ab. Die werden jedes Jahr von Millionen Menschen besucht, gibt Architekturdozent Marc Dubois zu bedenken. Er ist in Ostende geboren und im Küstenort Middelkerke aufgewachsen. Man hat eine Art Atlantikwall in Belgien errichtet für die 11 Millionen Einwohner. Und dann kommen ja auch noch viele Deutsche an die belgische Küste und die Niederländer in Knokke. Eigentlich haben wir zu viele Touristen für einen Streifen von 67 Kilometern. Deshalb ist die Verdichtung so hoch, dass die Küste praktisch vollständig zugebaut ist und man schon in zweiter Reihe baut und nach oben. Nicht mehr 9 oder 10 Stockwerke, sondern 20, 25. Das ist nicht immer schön, aber für viele gut. So kann man das auch begründen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass der Bürgermeister von Ostende, Jan Piers, in den 60er Jahren sagte, das ist doch sehr demokratisch, möglichst vielen Menschen Sicht aufs Meer zu bieten. Denn die hässlichen Hochhäuser an der Küste von außen zu sehen, ist das eine. Aus den Häusern aufs Meer zu blicken, aber etwas völlig anderes. Christine van Eickhout tut das. Sie besitzt ein Apartment im 4. Stock in Knokke. Schön ist das nicht, das räumt sie ein.
Überhaupt nicht. Aber natürlich, wenn man so eine Aussicht hat, das ist etwas ganz anderes. Und man sieht auch die Kinder, wenn die spielen, kann man sie auch sehen. Alles ist in Ordnung.
Die malerischen Sonnenuntergänge sind eine Wucht und von oben sieht man auch den Regen schon von weitem kommen. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil im belgischen Sommer.
Das haben meine Eltern gekauft, wenn ich ganz klein war. Und damals eigentlich habe ich meine Jugend da gebracht. Und dann später, ja, dann mit meinen Kindern und jetzt mit meinen Enkelkindern. Das ist die dritte Generation.
Urlaub an der belgischen Nordsee, alles eine Frage der Perspektive. Solange man dabei in die richtige Richtung blickt, kann es trotz des Atlantikwalls aus Beton entlang der Küste sehr schön sein.
Also besser nicht umdrehen beim Urlaub an der belgischen Küste. Jakob Meyer hat berichtet für Kontinent, das europäische Magazin von SR2 Kulturradio und Antenne Saar. Mein Name ist Peter Weizmann und ich empfehle Ihnen unseren Podcast mit vielen Ausgaben zum Nachhören. Den finden Sie unter anderem in der ARD Audiothek. Bis bald. Tschüss.